Gelobt sei Jesus Christus
in Ewigkeit. Amen.
Ein Grüezi und ein herzliches Willkommen, liebe Hörfamilie, zu der nächsten Sendung. Am Mikrofon begrüßt Sie herzlich Andrea Marti. Unser Thema heute: den Weg zu Gott finden. Ein Berufungsweg. Wir dürfen einen ganz besonderen Gast begrüßen, Kaplan Dr. Tobias Hauenstein. Er wird uns mit hineinnehmen in seine Berufungsgeschichte, seine Erfahrungen als Priester und seine Gedanken zum geistlichen Leben. Liebe Hörerfamilie, wir laden Sie ein, mit offenem Herzen zuzuhören und sich inspirieren zu lassen, vielleicht auch für den eigenen Weg zu Gott. Und so begrüße ich Sie, lieber Kaplan Dr. Tobias Hauenstein, ganz herzlich. Und wir freuen uns auf Ihr Leben und den Ruf Gottes, den Sie geschenkt bekommen haben.
Ja, grüß Gott, liebe Grüße aus Medjugorje. Ich bin gestern in Medjugorje angekommen und werde die nächsten gut 3 Wochen dann hier sein. Wir haben heute hier Hochfest, das Fest des Patrons der Kirche, heilige Apostel Jakobus, der Ältere. Bitte für uns.
Lieber Kaplan Hauenstein, beginnen wir doch mit Ihrer Lebenslinie. Wie sind Sie aufgewachsen? Waren Sie in der Familie praktizierende Katholiken?
Also es ist doch schon recht ungewöhnlich, wie alles bei mir war. Also wenn einer vor 25 Jahren, ich bin jetzt 48 Jahre alt, wenn einer vor 25 Jahren zu mir gesagt hätte, dass ich mal katholischer Priester werde, ich hätte das absolut nicht für möglich gehalten. Ich bin evangelisch getauft worden. Ich komme aus Oberfranken, bin in Bayreuth geboren, in Deutschland, in Bayern halt, Nordbayern. Und das ist Diaspora, also da gibt's vor allem Lutheraner eben, Protestanten, und mein Papa ist Arzt gewesen und große Familie, 3 Kinder, dann 4 Kinder, und da bin ich dann einfach wie alle bei uns evangelisch getauft worden. Und dann bin ich zur Schule gegangen, bin aufs Gymnasium gegangen und war am Anfang sehr, sehr fleißig und sehr, sehr motiviert. Und dann in der Pubertät und dann die Jahre danach ist recht wild geworden. Wir sind sehr viel weggegangen, haben viel zu viel getrunken und von Gott nicht wirklich was gewusst. Konfirmation noch mitgemacht. Auch wenn ich mich an den Konfirmationsunterricht erinnere, ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendwie das mal mein Herz angesprochen hätte oder ja. Ich habe halt mal, wenn es mir mal nicht gut ging, habe ich mal ein Gebet aufgesagt, aber ansonsten dann gar nichts mehr. Dann halt so eine Zeit lang mal dann noch Weihnachten in der Heiligen, ja, Heilige Messe ist ja nicht, Weihnachten dann mal im evangelischen Gottesdienst, und dann nach der Matura, nach dem Zivildienst, habe ich mir dann auch gesagt, also das ist ja auch Unsinn, wenn du nie in der Kirche bist und einmal im Jahr reingehst, da brauchst du eigentlich gar nicht gehen. Ist ja auch irgendwo widersprüchlich. Und dann bin ich jahrelang überhaupt gar nicht irgendwie in eine Kirche gegangen. Ich habe dann, wollte auch Arzt werden, habe dann studiert in Jena, dann noch in Erlangen. Habe mein Leben nicht so wirklich im Griff gehabt, muss ich sagen. Und habe halt das gemacht, was viele Studenten machen: viel weggehen, viel Party, zu viel trinken. Und für Gott war da nicht wirklich Platz. Und dann war es so, dass es in einer Zeit lang mir auch mal wirklich nicht gut ging. Also das war, mir ging es wirklich auch psychisch, seelisch nicht so gut. Und dann plötzlich kamen so die ersten Begegnungen mit Gott, wo dann, ja, also wenn einem nicht gut geht, dann ist der liebe Gott einem besonders nahe. Für alle, die leiden, die krank sind, also denken Sie bitte nicht, Gott hat sie vergessen. Den leidenden Kranken ist Gott besonders nahe. Bin dann sogar mal verlobt gewesen, muss ich sagen. Und das waren meine ersten Bezugspunkte mit dem katholischen Glauben, dass dann meine damalige Freundin da mich mit in die Hochschulgemeinde geschleppt hat in Erlangen, wo ich studiert hatte. Und da habe ich dann das erste Mal eben überhaupt damit zu tun gehabt. Ich habe überhaupt nichts gewusst. Der Religionsunterricht, den ich hatte, der evangelische am Gymnasium, der war ehrlich gesagt auch gar nichts. Also wir haben kein einziges Gebet gebetet in 9 Jahren. Wir haben nie was gehört von Gott, Himmel, Hölle, Engel, was ist der Sinn des Lebens? Das war nur so ein humanistisches Gerede, wenn ich ehrlich bin. Ja, mit der Freundin war dann so, dass es uns ging es dann beiden auch nicht so gut und dann hat man sich da getrennt. Sie hat dann eigentlich eher Schluss gemacht. Ich habe dann bei der Hochschulgemeinde einen Katholiken getroffen. Das war der erste Katholiken, den ich in meinem Leben getroffen habe, der wirklich mich, den ich getroffen hatte, und das hat mich sehr beeindruckt. Der ist aus einer ungarischen Familie und die sind supergläubig. Zwei seiner Brüder sind Priester geworden bei den Legionären Christi. Und der war für jeden Spaß zu haben. Wir sind abends ein Trinken gegangen, wir haben Fußball gespielt. Aber der hat es wirklich richtig intensiv gelebt. Der ist früh aufgestanden, hat seine Gebete gebetet. Bin ich mal mit ihm in der Heiligen Messe gewesen, da war ich dann schon ein bisschen bekehrt und habe dann mal ihn angesprochen. Hat er gleich gesagt, still sein, in der Heiligen Messe wird nicht geredet. Und da habe ich gemerkt, das ist für den was Heiliges. Das hat mich sehr beeindruckt. Naja, und dann ging es sehr, sehr schnell. Der hat mir dann mal ein Buch in die Hand gedrückt. Das Licht der Liebe, Patricia M. Devlin, D.E., also Dora Emil, Viktor Ludwig, Ida Nordpol, Devlin, aus dem Miriam Verlag, Das Licht der Liebe. Und dann von seiner Mutter ein Buch und hat er gesagt, hier, wenn du mal willst, kannst du mal lesen, leicht dir mal aus. Ich habe das Buch weggelegt, das hat mich nicht wirklich interessiert, mir ging es in der Zeit nicht so gut. Und dann irgendwann, fast schon aus schierer Langeweile, habe ich das Buch mal in die Hand genommen und angefangen zu lesen. Habe das dann sehr schnell durchgelesen und habe dann, ist mir wie ein Licht aufgegangen. Katholische Kirche ist die Wahrheit, ich werde katholisch. Das ist auch interessant, also Gott hat mich da irgendwie angerührt. Gar nicht jetzt irgendwie so auf Vernunft gründen, oder ich habe jetzt hier einen ganz, ganz lieben Mitbewohner in der Wohnung in Medjugorje mit drin, auch ganz interessant. Der ist evangelisch auch. Und es würde zu weit führen, warum der jetzt mit hier ist. Ist das erste Mal hier und haben wir gestern noch lange über den Glauben diskutiert und hat dann auch gesagt, Padre, ich würde gerne glauben, aber ich muss auch die Sachen wissen, ich muss alles untersuchen. Und dann haben wir so ein bisschen diskutiert über die Dinge, Urknall und was ist der Sinn des Lebens, sehr, sehr spannend. Ich war dann bekehrt, der Mitbewohner hat gesagt, du warst irgendwie vom einen auf den anderen Tag eben verändert, ziemlich. Und ich habe dann gewusst, katholisch ist die Wahrheit, ich werde katholisch, bin dann konvertiert. Aber ich habe natürlich gar nichts gewusst vom Glauben. Auch dann die Konversion war auch ganz interessant. Der erste Pfarrer hat dann gesagt, ich habe ihn angerufen, hat dann gesagt, ja, kommen Sie dann mal in 10 Wochen. Und habe mir gedacht, okay, das kann es ja auch nicht sein, wenn da sich einer meldet, Interesse hat. Der nächste Pfarrer hat dann gesagt, kommen Sie mal morgen. Und dann habe ich auch gesagt, ich bin Student hier und ich bin evangelisch und würde gerne konvertieren. Und dann hat er gleich gesagt, ich habe mit dem dann 3 Minuten gesprochen, ja, normalerweise braucht man da einen Konvertitenunterricht, einen Religionsunterricht, aber ich merke bei Ihnen, Sie haben sich da schon intensiv damit beschäftigt, da brauchen wir das nicht machen. Dann wurde ich ohne irgendeine religiöse Unterweisung da gefirmt. Hat er noch gefragt, die Firmung, wie machen wir das? Ich bin in mein Herz Jesu ist mir wichtig auch. In Herz Jesu, meistens in der Heiligen Messe gewesen in Erlangen, hat er gesagt, ja, wie machen wir das dann mit der Firmung? Ich bin dann ausgetreten mit der Verwaltungsgemeinschaft in Deutschland. Und er hat dann nach Bamberg geschrieben, ich bin aus dem Erzbistum Bamberg, ob er die Erlaubnis bekommt, mich zu firmen. Und dann hat er so gefragt, ein bisschen suggestiv, wie machen wir das mit der Firmung? Im Sonntagsgottesdienst oder im kleinen Rahmen? Und dann habe ich gesagt, naja, machen wir mal den kleinen Rahmen. Hat er mich in seinem Arbeitszimmer gefirmt, auch ohne vorher eine gescheite Beichte zu machen. Das kam dann alles der Reihe nach. Und dann war ich katholisch und bin dann zu den Sakramenten gegangen. Mein guter Freund, der Pater Bernhard Woschitzki von Heiligenkreuz, viele kennen ihn, großartiger Mann, hat jetzt 50-jähriges Priesterjubiläum gefeiert. Der hat dann nochmal gesagt, ja, die Konvertiten, wenn die halt dann mit der Kraft der Sakramente in Berührung kommen, das ändert das ganze Leben. Also ich bin dann immer zur Beichte gegangen, bin dann immer zur Heiligen Messe gegangen. Und das ist natürlich die Kraft Gottes, die wir dann in den Sakramenten bekommen. Ja, und dann war ich mal, also ich habe gar nicht gewusst, was ein Priester ist oder was ein Diakon ist, absolut keine Ahnung. Ich war dann Sonntagabend mal in der Heiligen Messe gewesen, in Herz Jesu in Erlangen wieder, war da recht weit hinten drin gesessen und dann hat der Pfarrer da eben seine Predigt gehalten und während der Predigt ist es dann in mich rein, wie soll ich das ausdrücken, ist schwer zu beschreiben, kam plötzlich ganz, ganz deutlich eben, du musst da oben stehen. Das war jetzt, ich habe jetzt nicht Jesus gesehen, ich habe jetzt auch nicht eine Stimme gehört. Viele, auch bei den Zeugnissen, wo es ja viele, viele sehenswerte Sachen gibt, die sagen, ich habe das wirklich mit einer lauten, deutlichen Stimme gehört. Das war bei mir nicht der Fall. Es war wie so ein Gedanke, der aus dem Nichts kommt, aber der was anderes ist als ein Gedanke, wo man auch spürt, das war jetzt nicht einfach ein Gedanke, du musst da oben stehen sozusagen, muss Priester werden. Und das kam absolut wie aus dem Nichts. Und dann, ich bin aus Deutschland. In Deutschland, muss ich schon sagen, ist die Situation besonders schwierig. Also, ja, bitte mal für Deutschland. Es ist auch gerade mit der Hierarchie der Kirche dort, das ist nicht einfach. Und ich war dann eben, ja, anderer Priester hat mal gesagt, Tobias, du bist wie ein Schwamm. Mich hat das halt alles sehr interessiert. Das war auch alles sehr neu. Und ich war dann sozusagen 110% überbekehrt. Ich habe dann dieses Buch auch anderen geschenkt und habe dann wirklich gedacht, jeder, der das Buch liest, bekehrt sich dann. Ich habe das Buch dann einer etwas recht modernen Klosterfrau mal geschenkt und habe gesagt, hier, das Buch habe ich mich bekehrt, lesen Sie das doch mal. Und dann hat die das gelesen. Er hat gesagt, was, an sowas glaubst du? Was ist es für ein Buch? Es ist halt ein Lebenszeugnis. Es ist eine Frau, die auch begnadet ist, die eben mal Visionen hat von der Passion Christi, die eben mit ihrem Schutzengel spricht und also so eine Mischung aus Glaubensfortbildung, Glaubensvertiefung und auch persönliche Lebenszeugnis, sehr, sehr schön zu lesen. Ja, und dann habe ich viel gelesen, habe auch viel von den Mystikern gelesen, was mich immer dann wirklich mir viel Freude gemacht hat, ob das jetzt eine Maria von Agreda da ist oder ob das dann Valtorta ist oder Emmerich. Und das ist eine ganz, ganz neue Welt, die dann da sich gezeigt hat sozusagen. Und dann habe ich halt auch gesagt, in Deutschland möchte ich nicht studieren. Ich habe gemerkt, dass das ein großes Problem ist, wenn man normal katholisch ist. Dann wird man als erzkonservativ bezeichnet, was auch nicht in Ordnung ist, weil Konservare heißt bewahren. Also ein Konservativer will eben den heiligen Schatz des Glaubens bewahren. Da gibt man gar nichts Schlechtes dran, aber das ist halt auch, dann wird man sehr manipuliert, dann auch über die Verdrehung der Begrifflichkeiten und die Manipulation der Sprache wird dann auch die Realität manipuliert. Ja, ich habe dann halt gewusst, ja, beziehungsweise ein Jahr ging es dann durchaus auch noch weiter. Ich habe Medizin studiert und mit der Hilfe Gottes habe ich dann auch meine Prüfungen geschafft, obwohl ich nicht wirklich so seriös studiert habe, leider. Dann war ich kurz vorm Ende des Studiums, dann habe ich auch gesagt, lieber Gott, also ich würde gerne mal wissen, was los ist. Ich weiß, dass man für Priester eben eine Berufung braucht, das kann man nicht einfach so entscheiden. Also was ist dein Wille? Wenn du willst, dass ich Priester werde, mache ich das sofort. Dann war ich das erste Mal in meinem Leben auf einer Sühnenacht von einem ganz netten Mann, der da seit über 40 Jahren Apostolat macht, die Pilger in die ganze Welt bringt zu den Wallfahrten. Sehr viel Gebet, würdige Messen, katholische Katechese, viel Anbetung auch. Und da war dann noch eine Nachtmesse und der Priester dort, Pater Gabriel Hüger, ist auch recht bekannt eigentlich, der hat wunderschön gepredigt dann auch über den heiligsten Namen Jesu. Und dann im heiligsten Namen Jesu könnt ihr alles erreichen. Und dann habe ich da im heiligsten Namen Jesu gebetet. Und dann das erste Mal in meinem Leben auch noch ministriert, habe noch gebeichtet auch. Und dann habe ich dem auch gesagt, ich überlege, Priester zu werden. Haben wir gemeinsam noch gebetet im Namen Jesu. Da kommt einer in die Sakristei reingerumpelt. Wir brauchen Ministranten. Dann sagt er zu mir, hast du schon mal ministriert? Ich war damals 26 oder 27, habe ich gesagt, ich habe noch nie ministriert. Kann man da was falsch machen? Habe ich gesagt, dann hat er gesagt, da kannst du gar nichts falsch machen, dann läufst einfach den anderen hinterher. Und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben ministriert. Und während dieser heiligen Messe habe ich das dann sehr, 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 sehr deutlich gespürt, dass wie eine Antwort darauf, ja, du sollst Priester werden. Also als wir dann da ausgezogen sind, hat dann die Schubert-Messe gespielt, die ich damals Tag und Nacht gehört habe. Und dann sind wir zum Altar gegangen und dann mir haben sich die Knie verselbstständigt, ich wäre fast umgefallen. Ich erzähle es eigentlich selten, aber zur Ehre Gottes gern. Weil man kann es nicht beschreiben, wenn ich jetzt mit einem Ungläubigen rede. Ich habe dann versucht, die Knie stillzuhalten und das ist unfassbar, wie wenn die aus Gummi wären. Und das war was so massiv alles. Weg zum Altar, Priester und Altar kann man nicht trennen. Naja, dann war die heilige Messe beendet, sind wir in die Sakristei zurück und habe ich zum Pater Gabriel gesagt, also die Situation ist gleich, werde Priester. Hat der die Augen aufgerissen, so nach dem Motto, ja, es ging aber schnell. Ja, und dann noch, wo bin ich hingekommen? Wie hat sich das gefügt? Das war auch super schön gefügt von Gott, weil ich habe dann wirklich gesagt, ich möchte einfach den normalen katholischen Glauben studieren. Ich möchte nicht irgendwo, das ist ja das große Problem, dass auch an den Universitäten viele Sachen erzählt werden, die nicht katholisch sind. Auch vor Jahrzehnten schon hat man mal einen guten Bischof angesprochen, Bischof Graber von Regensburg. Was erzählen die Professoren? Und der hätte dann gesagt, ich kann nichts machen. Also Und habe ich mir gesagt, ich bin zu alt dafür, um da irgendwelche Heresien zu studieren. Das geht halt nicht. Naja, und jemand, den ich kenne aus Bayreuth, der damals da als Mesmer-Organist eben in der Kirche war, der hat mich dann einfach angesprochen und hat gesagt, du, der Erzbischof Haas von Liechtenstein, der hält bei uns die Fatima-Messe in Tirschenreuth, ist in der Oberpfalz, ist von mir vielleicht 70 Kilometer weg. Red doch mal mit dem, das ist ein super Bischof. Ich bin da auch jemand, der sich nicht groß verkopft. Ich habe da nicht groß recherchiert irgendwie, wer ist das oder so. Meistens stützt sich unser Urteil ja doch dann auf die Aussagen von Menschen, denen wir vertrauen. Ich habe gewusst, der Mann ist in Ordnung. Und wenn das sagt, er ist ein super Bischof. Vorher habe ich schon ein bisschen rumgefragt, auch mal bei so einer Sühnenacht beim Kaffee trinken nachts. Dann habe ich gesagt, Leute, wo kann man denn bitte noch normal katholischen Glauben studieren? Und da hat auch einer, der ist auch mittlerweile Priester geworden, hat auch einen langen Weg, der hat gesagt, du, in Heiligenkreuz kann man noch studieren. Und dann habe ich gewusst, also Heiligenkreuz bei Wien, das ist eine gute, fromme Hochschule. Und dann bin ich da zu dem Fatima-Tag gegangen und habe dann nach der Heiligen Messe, da war der Bischof im Generalvikar, bin ich hingegangen, habe gesagt, grüß Gott, ich bin der und der, ich würde kein Priester werden. Und habe ihn gefragt, kann ich bitte für Sie in Heiligenkreuz studieren? Und dann hat er eben gesagt, kommen Sie mal nach Liechtenstein und dann besprechen wir alles, dann haben wir alles besprochen und dann bin ich ins Priesterseminar. Es ging alles sehr schnell. Ich bin dann 2005 bin ich dann konvertiert im März und 2006, Fest des Heiligen Padre Pio bitt für uns, bin ich dann im Priesterseminar eingezogen. Ja. Ich sage mal, es war die beste Entscheidung meines Lebens, Priester zu werden. Das ist keine Sekunde bereut.
Sehr schön, herzlichen Dank, lieber Kaplan Tobias, für Ihre Offenheit, dass Sie über Ihren Weg gesprochen haben, dass Sie mit uns Ihre Geschichte geteilt haben. Herzlichen Dank. Und ich würde gerne einige Takte Musik einspielen, damit das Gehörte in unserem Herzen einen stillen Moment nachklingen kann. Hätten Sie einen Wunsch?
Ja, ich liebe Medjugorje, wenn Sie irgendwas von Medjugorje haben.
Wir sind zurück in der Sendung mit Kaplan Dr. Tobias Hauenstein. Er erzählt über sein Leben, wie er den Ruf Gottes gespürt hat und wie er nun unterwegs ist im Glauben. Und wir freuen uns auf den zweiten Teil des Gesprächs. Lieber Kaplan Hauenstein, wann haben Sie zum ersten Mal gespürt, dass Gott Sie ruft?
Wie definiere ich das? Gott ruft. Gott ruft jeden. Und es ist halt, an Jesus Christus scheiden sich die Geister. Also ich habe dann auch mit dem Mitbewohner hier jetzt in Medjugorje in der Wohnung auch diskutiert und er hat dann mir so ein Buch gezeigt. Und das ist dann ein Mann, der sehr bekannt ist, ich sage mal keine Namen, und der da so Lebenstipps gibt, aber der eben bewusst dann, und hat er gefragt, was hältst du davon, wie findest du das? Na, habe ich gesagt, na, ich finde es nicht so gut, weil dieser Mann da sehr spirituell spricht, aber er rechnet sich keiner Religion zu. Er anerkennt nicht Jesus Christus als seinen Erlöser, der auch für seine Sünden am Kreuz gestorben ist. Gott ruft jeden Menschen. Gott ruft jeden Menschen, wie auch Jesus gesagt hat, geht hinaus in die Welt, tauft eben alle. Jeder ist gerufen, in die Heilige Kirche einzutreten. Und ja, das dann bei der Bekehrung, der Ruf dann eben wirklich gläubig zu werden, katholisch zu werden. Und dann, wie gesagt, eben während der Heiligen Messe in Herz Jesu, dann kam dann das ganz massiv dann der Ruf in die spezielle Nachfolge als Priester. Ich bin dann nach Heiligenkreuz gegangen und es ist ein super Ort. Ich habe dann gleich den Pater Bernhard kennengelernt, der auch ja, großer Segen ist dort. Ging dann alles doch recht schnell und dann, ja, Heilige Maria ist mir sehr wichtig. Dann war meine Freude sehr, sehr groß, dass ich dann am Hochfest unbefleckten Empfängnis 2010 dann in Vaduz zum Priester geweiht worden bin.
Sehr schön. Können Sie sich noch an Ihren Primitspruch erinnern, Kaplan Tobias?
Selbstverständlich. Ja, das wäre schade, wenn ich meinen Primitspruch vergessen würde. Mein Primitspruch ist et verbum caro factum est. Das ist eben aus dem Johannesevangelium, aus dem Johannesprolog, also der Anfang vom Johannesevangelium. Das Wort ist Fleisch geworden. Das hat mich damals eine gewisse Zeit immer besonders berührt auch, dass Gott wirklich Mensch wird, dass der unendliche Gott Mensch wird, eben durch eine heilige Jungfrau und dann geboren wird, dass Jesus Christus wirklich als Gott und Mensch hier 33 Jahre unterwegs war, mit den Aposteln gegessen hat, getrunken hat, dass ein menschliches Leben gelebt hat, eben uns in allem gleich, außer der Sünde. Bin dann mal nicht weit von der Weihe entfernt, dann mal auch auf einer Wallfahrt gewesen mit der Gemeinschaft der Seligpreisungen, war auch wunderschön, und dann in Nazareth eben, wo wirklich eben da in der Basilika eben wirklich der Ort ist, wo eben der Engel zu Maria kommt und Maria spricht dann ihr Fiat und dann ist das Wort Fleisch geworden. Passt auch insofern ganz gut, weil ich sehr schätze und liebe auch die lateinische Messe, die tridentinische Messe, und da wird in jeder heiligen Messe auch dieser Satz gebetet. Am Ende der heiligen Messe, nach dem Segen, betet der Priester dann noch das Schlussevangelium, wird es genannt, also den Johannesprolog. Und am Ende schließt es dann mit et verbum caro factum est et habitavit in nobis. Und dann beugt man das Knie, ist auch sehr, sehr schön. Auch beim Engel des Herrn, ich rate eben, wenn man den Engel des Herrn betet, das Wort ist Fleisch geworden. In der Tradition der Kirche eigentlich immer eine Kniebeuge machen. Als Dank für Gott, das Wort ist Fleisch geworden, hat unter uns gewohnt.
Lieber Kaplan Hauenstein, gab es einen Schlüsselmoment, in dem Ihnen klar wurde, ich möchte Priester werden?
Ja, wie ich es im ersten Teil auch schon gesagt habe, also hat dann doch eine gewisse Zeit auch gedauert. Und ja, ich habe dann da intensiv gebetet nochmal, weil ich die Entscheidung treffen musste halt dann, wenn ich jetzt die Berufung nicht hätte, dann wäre ich in den normalen Beruf gegangen, hätte ich da, Studium war dann fertig, hätte ich dann da gearbeitet. Und dann, wie gesagt, es kam dann dieser sehr, sehr starke Gedanke, wie aus dem Nichts, du musst da oben stehen während der Predigt des Priesters, und dann noch eben die Erfahrung, wo ich das erste Mal ministriert habe, wirklich wie eine Antwort, ja, du sollst Priester werden. Und dann, ja, ich habe dann auch nicht dran gezweifelt. Ja, Priestertum ist wie des Herzens Jesu, wie der heilige Pfarrer von Ars sagt, bitte für uns. Und ich bin jetzt 15 Jahre Priester und bin jetzt eben, habe auch jetzt, der heilige Johannes Don Bosco sagt eben, wenn jemand ernsthaft darüber nachdenkt, vielleicht Priester zu werden, dass diese Menschen eigentlich wohl schon fast immer eine Berufung haben. Ich meine, es kommt ja nicht aus dem Nichts. Ich rate dann jedem, wenn der Ruf da ist, dann wirklich betet intensiv. Ich bin mal auf dem Jakobsweg gewesen, das war auch in der Schweiz. Da sind wir mal nach Interlaken gelaufen, auf dem Jakobsweg ein Stück. Und habe ich auch mit dem netten, frommen Diakon gesprochen, dem Schweizer, und habe dann auch gesagt, ja, ich überlege jetzt Priester zu werden und was soll ich machen? Und er hat dann auch gesagt, du halt dich an die heilige Gottesmutter Maria, dann gehst du nicht hier. Maria ist die Vermittlerin aller Gnaden. Priester ohne Maria geht nicht.
Wie hat Ihre Familie, insbesondere auch Ihre Mutter, Freunde, Bekannte auf Ihre Berufung zum Priester reagiert, respektive auch auf Ihre Weihe?
Ja, also ich bin meiner Familie sehr, sehr dankbar. Also sind alles Protestanten. Der Papa von meiner Mutter hat bei uns im Dorf die Kirche mitgebaut. Der hat so ein Gelübde abgelegt, wenn er aus der Kriegsgefangenschaft zurückkommt. Der war in Kriegsgefangenschaft mit einem evangelischen Theologiestudenten und die haben dann da in Baku, in Aserbaidschan, ist es, glaube ich, das Gelübde eben abgelegt, wenn wir aus dem Krieg zurückkommen. Hat mein Opa gesagt, dann baut er eine Kirche im Dorf und der andere hat gesagt, ich mache den ersten Pfarrer dort. So kam es dann auch wirklich. Dann wurde die Friedenskirche gebaut in dem Ort, wo wir wohnen. Es ist ein Ort mit 2500 Einwohnern, da gibt es gar keine katholische Kirche. Und mein Papa ist immer gläubig gewesen, auch als Lutheraner halt, sehr, sehr lange im Kirchenvorstand auch gewesen. Die erste Reaktion von meinem Papa war, dass er gesagt hat, wenn du das machst, dann wirst du enterbt. Aber das war gar nicht so ernst gemeint, das war irgendwie eine Übersprungshandlung. Also die haben dann auch gesehen, weil so gut kennen sie mich dann schon, wenn ich das dann sage, dann mache ich das auch, da kann man mich da auch jetzt nicht davon abhalten. Also sie haben mir nie Steine in den Weg gelegt, haben mich auch noch finanziell ein bisschen unterstützt, weil ich dann nach dem langen Studium ja keinen Rappen auf der Spule hatte. Und große Dankbarkeit. Mit meinem Papa habe ich dann immer Gotteslob rauf und runter gesungen, habe ich auf dem Klavier gespielt und haben immer gesungen, auch die Marienlieder. Wir sind das katangelische Gesangsduo, hat er dann gesagt. Schon in der Ewigkeit, mein Papa, der hat einfach viel zu viel gearbeitet, ist dann krank geworden auch, ist dann jetzt schon verstorben. Und meine Mutter sitzt neuerdings im Kirchenvorstand, auch im Evangelischen, und sagt interessanterweise, auf meiner Beerdigung soll Segne du Maria gesungen werden. Also wir beten auch miteinander. Und meine Geschwister auch, ich meine, wirklich nachvollziehen, denke ich, können sie es nicht, weil sie halt schon eigentlich völlig fernstehend sind. Aber da gab es nie irgendwie Polemik oder dass da mich einer anstänkert oder ärgert. Bin ich auch sehr dankbar. Und dann auch zur Diakonweihe, Priesterweihe sind sie auch gekommen. Meine Mutter stand dann in der ersten Reihe. Als ich dann auf dem Boden gelegen bin, ist da sicher ein Tränchen geflossen. Sie hat natürlich auch den Wunsch, natürlich Enkelkinder. Das ist natürlich auch klar, ist ja auch schön. Ich hätte mir auch viele Kinder gewünscht, wenn ich nicht Priester geworden wäre. Die Ehe ist was Schönes, die Ehe ist was Heiliges, also auf was Schönes. Und wertvoll ist, verzichte ich nur, wenn es was noch Größeres gibt, was noch Besseres. Und der Ruf zum Priestertum ist einfach ein so großes Geschenk, da kann man nicht Nein sagen.
Lieber Kaplan Hauenstein, was bedeutet für Sie ganz konkret Berufung?
Berufung ist, der, wie der Name schon sagt, ist der Ruf von Gott. Wie es auch in der Bibel steht, Jesus betet die ganze Nacht und dann ruft er die 12 Apostel, Petrus, Jakobus, Andreas. Oder wie es dann auch heißt, wie Jesus eben sagt, nicht ihr habt mich auserwählt, ich habe euch auserwählt. Wie gesagt, also ich bin dann bei der Legion Mariens gewesen. Da gibt es so tolle Katholiken. Also es ist wirklich großartig. Ich bin jetzt vor kurzem in Heroldsbach wieder gewesen, der große Marienerscheinungsort in meiner Heimatdiözese. Bitte hinfahren, Heroldsbach ist unglaublich großartig. Da war gerade die Sternwallfahrt von der Legion Mariens. Und da steckt halt dahinter, dass jeder, der getauft ist, auch eben ein Apostel sein soll. Es gibt das allgemeine Priestertum, das jeder Getaufte hat. Es gibt das spezielle Priestertum, das Weihepriestertum. Aber jeder Getaufte ist eben auch aufgerufen, eben Werbung zu machen für Gott, für Jesus. Und können auch die Laien sehr, sehr viel machen. Ich finde es nicht so sinnvoll, wenn da die Laien Sachen machen, die eigentlich den Priester, die der Priester machen soll. Das ist auch, da habe ich auch viele Glaubensgespräche. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Laie sagt, ja, ich will was machen, ich mache jetzt Kommunionsspender, da würde ich ehrlich gesagt abraten davon, weil zum Beispiel der heilige Papst Johannes Paul II. Auch gesagt hat, die Kommunionsspender sind nur wirklich für Notsituationen eigentlich erlaubt. Der Leib Christi ist Jesus selbst, der Priester hat geweihte Hände, der Priester, wie der heilige Thomas von Aquin sagt, feiert die Messe, der Priester soll auch die Kommunion ausspenden. Also, als Laie, jeder kann ein Apostolat des Gebets machen, jeder kann ein Apostolat eben des Leidens auch machen, die unsere Kreuze sind die größte Gnade immer, wie der Padre Pio sagt. Ich kenne einige Leute, die dann, der Medjugorje Tom hier gestern schon getroffen, kennen auch sicher viele. Der ist ein Laie und der macht so ein segensreiches Apostolat, eben indem er hier Leute interviewt, Zeugnisse macht. Hat schon über 1 Million Aufrufe. Lebt von der Vorsehung, hat keine Krankenversicherung. Hat auch gesagt, er ist in Medjugorje hier, hat gebetet, Gott, was willst du von mir, Maria, was soll ich machen? Zeugnisse machen. Und diese Zeugnisse gehen um die ganze Welt. Und wir leben halt in einer Zeit, wo die Neuevangelisierung so wichtig ist. Die Leute sind wie religiöse Analphabeten, es ist wirklich traurig. Und man kann nicht lieben, was man nicht kennt. Ich kann den Glauben nicht lieben, wenn ich ihn nicht kenne. Das ist unsere Arbeit an dem Beichtstuhl. Ist mal einer reingerumpelt aus der Schweiz. Hallo, das ist meine erste Beichte. Mann, vielleicht 55 Jahre alt. Hallo, das ist meine erste Beichte. Habe ich gewusst, das ist jetzt Arbeit. Kann ich eine Mischung aus Religionsstunde machen und Beichte.
Lieber Kaplan Tobias, also Sie haben in Heiligenkreuz studiert. War nie das Thema bei Ihnen, in einen Orden, eine Klostergemeinschaft einzutreten?
Eigentlich nicht, nee. Also es ist natürlich schon so, ich habe am Anfang dann gedacht, der Kollege von mir, wo ich gesagt habe, dann zwei seiner Brüder sind Priester geworden, die sind bei den Legionären Christi. Und da habe ich dann über die auch Leute kennengelernt, auch Priester kennengelernt, die wirklich mich auch beeindruckt haben, weil die einfach sehr klar sind, sehr gut ausgebildet. Ich habe gedacht, dass ich da vielleicht eintreten würde, aber die haben ja so eine unglaublich lange Ausbildung, die studieren über 10 Jahre. Und da habe ich mir dann gedacht, das geht nicht. Ich habe jetzt Medizin studiert und jetzt dann nochmal 10 Jahre studieren. Ich habe wirklich einen unglaublichen Drang gehabt, ich will Priester sein. Ich habe das gedacht, ich kann das jetzt gar nicht aushalten, ich will so schnell wie möglich Priester werden. Und dann habe ich den Erzbischof Fass kennengelernt. Natürlich ist man manchmal einsam. Also dieses alleine Wohnen dann, ich wohne in einer Wohnung allein, es ist schon nicht so ganz leicht. Ich habe mal mit einer gläubigen Frau gesprochen und die hat dann auch gesagt, also dass ja Priester, dass da jeder allein in seiner Wohnung oder seinem Haus drin sitzt, das ist doch nicht normal. Also jetzt habe ich hier den Mitbewohner und fühle mich wohl, habe viele Freunde in Medjugorje. Hätte schon die Sehnsucht nach einer gewissen Vita Communis, nach einem gemeinschaftlichen Leben. Ist jetzt halt im Moment nicht der Fall, aber ja, denke, in der Zukunft wird sich jede Situation in der Kirche ziemlich ändern.
Lieber Kaplan Tobias, Sie erwähnten, dass Sie unterrichten und unter anderem auch heilige Messen im alten und neuen Ritus zelebrieren. Gibt es eine besondere Aufgabe in Ihrem priesterlichen Dienst, die Ihnen besonders am Herzen liegt?
Wichtig ist natürlich, dass der Priester täglich die Heilige Messe feiert. Das ist auch so, dass ja in vielen Bereichen auch einfach das Verständnis fast schon verschwunden ist, was die Heilige Messe ist. Das ist wirklich schade. Also habe dann sehr viele Kontakte beim WhatsApp, da hat eine fromme Frau aus Deutschland, die schickt immer ganz, ganz gute Sachen, auch kritische Sachen. Und dann schließt man das gleich ins Gebet mit ein, schickt den Segen zu dem Anliegen rüber. Ein Priester, der dann während der Heiligen Messe einen Biertisch aufstellt und dann da Bier ausschenkt und glaubt, dass er da einen auf lustig machen muss. Also die Heilige Messe ist das Allerwichtigste. Der Priester soll täglich die Heilige Messe feiern. Der heilige Don Bosco sagt, Priester, feiere diese Heilige Messe, wenn ich dann heute die Heilige Messe feiere, so als wäre sie deine erste, deine einzige und deine letzte. Das ist mal das Allerwichtigste. Der Priester soll stellvertretend für die Welt sein kirchliches Totengebet beten und die Messe feiern. Der Priester kann auch nur als Priester arbeiten, wenn er selber mit Gott verbunden ist. Also wenn der Priester nicht ein Mann des Gebetes ist, dann wird es gefährlich. Der Padre Pio, den ich sehr schätze, der ist einmal zurückgezogen gewesen, in San Giovanni war, gelebt hatte. Und dann ist mein Mitbruder gekommen und hat gesagt, Padre, Padre, Sie sitzen hier und beten. Unten die Leute stehen schon wieder Schlangen, wollen beichten, hat der Padre Pio gesagt. Guter Mann, ich sag's mal in meiner Sprache. Wenn ich nicht genügend bete und nicht mit Gott genügend in Verbindung stehe, dann kann ich auch dem Penitenten im Beichtstuhl nicht das sagen, was jetzt Gott ihm sagen will durch den Heiligen Geist. Also das ist auch in Medjugorje so. Ich bin ja bis zu 14 Stunden am Tag im Beichtstuhl gesessen. Trotz vieler Arbeit soll der Priester Mann des Gebetes sein. Die Seelsorge macht große Freude. Das Beichtehören ist eine ganz, ganz, ganz große Freude. Und die Jugendseelsorge macht mir auch sehr viel Freude. Ich bin da auch dazu gekommen, eigentlich wie die Jungfrau zum Kinde. Ich habe dann fertig studiert. Dann kam eine E-Mail vom Generalvikar, sehr geehrter Dr. Hauenstein, wie ich schon mal angetönt hatte. Ist jetzt eingetroffen, die Lehrerin, die das vorher gemacht hatte, eben. Die war gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, hatten ja Auszeit genommen. Wir haben sonst niemanden, sie müssen jetzt einen Religionslehrer machen. Im Anhang ihr Stundenplan. Habe nie geplant, Lehrer zu werden. Dann habe ich da mal den Stundenplan geöffnet, am Donnerstag, glaube ich, 9 Lektionen zu halten. Habe da nur herzhaft gelacht, habe mir gesagt, lieber Gott, habe keine Ahnung, wie das jetzt mal funktionieren soll, aber gehorsam versprochen. Es hat mir von Anfang an sehr, sehr, sehr viel Freude gemacht. Die jungen Leute sind wirklich guten Willens. Die beichten regelmäßig, die beten. Die sind wirklich interessiert. Und das ist eine große Freude. Ich habe auch noch Kontakt mit vielen ehemaligen Schülern, wenn dann eben dann die Schulzeit zu Ende geht. Wir sind 3-4 Jahre unterwegs. Dann sage ich, schreibe ich meine Telefonnummer an die Tafel, sage ich, Leutchen, vergesst den lieben Gott bitte nicht. Man kann sich jederzeit bei mir melden. Wir sagen immer, die Sünden löschen. Ich sage dann, wenn mal jemand die Sünden löschen will, dann kann er sich jederzeit gerne melden. Das ist eine sehr gesegnete Sache, das Jugendapostolat, weil wirklich die Jugendlichen, die sind offen, die sind guten Willens. Im Gloria der Heiligen Messe, es ist nicht wirklich übersetzt, ich rede zu viel, das ist nicht wirklich übersetzt, wenn man sagt, den Menschen deiner Gnade, denn das steht nicht im Text drin, da steht drin Bonne Voluntatis, das heißt guten Willens. Bist du ein Mensch guten Willens oder nicht? Wenn ich jetzt mit meiner streng erzkonservativen Art irgendwo in der Schweiz eine Predigt halte und da mal ordentlich Gas gebe, dann wird es sicherlich einen gewissen Widerstand geben und die Leute sagen dann, ah, sehr konservativ. Ich bin dann Diakon, glaube ich, gewesen, habe eine nette Frau aus der Schweiz getroffen und hab mein schwarzes Priesterhemd angehabt. Und dann hat die Frau gesagt, boah, wenn du das schwarze Priesteramt anhättest, dann würdest du bei uns in der Schweiz in der Pfarrgemeinde nicht eingestellt werden. Viel zu konservativ. Die Jugendlichen sind guten Willens und die haben auch einen ganz guten Draht nach oben, weil die halt noch ein offenes, gutes Herz haben. Das schönste Kompliment, was ich da mal bekommen habe, ist, dass dann mal eine Lehrerin, bin an verschiedenen Schulen dann mal eben die Schüler gefragt hat, was ist denn mit dem Hauenstein? Wie ist das so? Und hat der Schüler gesagt, naja, was der erzählt, das stimmt einfach. Und da habe ich mich sehr gefreut. Denn ich sage auch immer, das, was ich sage, das ist nicht meine Privatmeinung. Das ist der katholische Glaube. Der katholische Glaube ist definiert. Und das ist auch nicht richtig in unserer Zeit, wenn man dann so rumtut, als ob der Glaube wie in einem Evolutionssystem sich verändert. Jesus ist der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Und der Glaube in seinen grundlegenden Dingen ändert sich nicht. Die Jugendlichen sind offen und es ist auch man kriegt so viel zurück auch. Das ist, wenn die Jugendlichen einen schätzen und vertrauen, dann kriegt man so viel zurück. Ich freue mich schon wieder, wenn die Ferien vorbei sind und ich dann wieder zu den Kindern zurück kann.
So wie ich verstanden habe, lieber Kaplan Tobias, schöpfen Sie die Kraft für Ihre Berufung und Ihren Glauben. Sie finden die Kraft in der Eucharistie. Und so wie Sie erwähnt haben, täglich, dass Sie auch die heilige Eucharistie zelebrieren. Nun kann ich mir aber vorstellen, dass es auch Momente gibt, in denen es Ihnen vielleicht auch nicht so gut geht und Glaubenszweifel haben. Wie ist das bei Ihnen und was ist das Geheimrezept?
Also vor allem dann auch, wenn wir mit den Schülern dann die Sakramente besprechen, das ist mir sehr wichtig, dass sie wissen, was ist ein Sakrament. Es gibt 7 Sakramente. Wie heißen die Sakramente? Das merken sie sich recht gut. Und dann frage ich auch immer, welche 2 Sakramente sollte man regelmäßig machen? Also die Messe und auch die Beichte. Also was für mich sehr, 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 sehr wichtig ist, ist auch einfach selber zu beichten. Und ich bin jetzt hier in der Wohnung, das ist ganz interessant. In Medjugorje gibt es einen ganz, ganz lieben, frommen Mann aus Deutschland, der hat 2 Wohnungen gekauft. Und da kann man dann für sehr, sehr kleines Geld hier eben wohnen. Die große Wohnung ist vor allem für Priester auch. Ich bin noch in der kleinen, direkt nebenan ist die große Wohnung im großen Neubau. Und ich habe zum Beispiel auch vor einer Stunde gebeichtet erst. Also gerade auch die Beichte. Carlo Acutis, der sagt auch in seinen Tipps, lieber Katholik, sagt er, beichte einmal in der Woche, auch wenn du nur lässliche Sünden hast. Also gerade auch die Beichte ist einfach eine große Kraftquelle. Die Beichte löscht nicht nur die Sünden, sie heiligt die Seele, sie gibt sehr viel Kraft und helfende Gnaden, sehr viel Trost auch. Haben wir gelesen, wer einmal erlebt hat, der kann und will nicht ohne Beichte, ohne Beichte leben. Und das ist auch in Medjugorje, der Bischof Hose hat mal gesagt, hier zugeteilt war es schon in der Ewigkeit, größte Wunder von Medjugorje sind die Beichten. Also ich, katholisches Leben ohne Beichte ist nicht wirklich möglich, liebe Christen. Das Kirchengebot gibt auch 5 Kirchengebote, sagt, einmal im Jahr sollst du mindestens beichten. Und ja, es gibt viele Gründe, warum man beichtet. Ja, oder man schämt sich vor dem Pfarrer, dann gehen Sie doch zu jemandem irgendwo, fahren Sie nach Einsiedeln. Oder wenn Sie Sachen haben, die Ihnen peinlich sind, gehen Sie zu einem Priester, den Sie nicht kennen. Oder fahren Sie nach Medjugorje. Der Priester hilft Ihnen dann auch. Also, wenn er in den Beichtstuhl reinkommt, dann, hallo, das ist meine erste Beichte. Ich sage dann zu den Gläubigen immer, ich sage dann nicht, ja, was ist das hier? Sie sind ja gar nicht vorbereitet. Bereiten Sie sich vor, kommen Sie dann wieder. Ich sage dann, ja, wunderbar, dass Sie hier sind. Dann erkläre ich Ihnen, was die Beichte ist, dass es streng geheim ist, dass er bei Jesus beichtet durch den Priester. Und dann sage ich, zähle es mal auf, was Ihnen einfällt. Und dann sage, und dann muss man halt auch vollständig beichten. Das nützt dann nichts, wenn einer reinkommt, der viele Sachen gar nicht weiß. Dann sagt er 3 Sachen und dann sage ich, schließe mal alles ein. Ich spreche dich los, das ist nicht ausreichend. Ich sage dann, wir sollten noch die 10 Gebote mal durchschauen, die 5 Kirchengebote, die 7 Hauptsünden, dass man nichts wirklich Substanzielles vergisst. Nicht, weil ich jetzt neugierig bin und sie ausspionieren will, sondern das ist dann auch gar keine gültige Beichte, wenn dann über wichtige Thematiken oder 6. Gebot, Sexualität, Menschen wissen nichts. Dann ist meine Aufgabe halt in der Kürze der Zeit, ihn zu informieren. Und dann sage ich auch, von mir hören Sie nur katholische Sachen. Und dann am Ende frage ich auch, akzeptieren Sie das, was der katholische Glaube ist? Wollen Sie eben die Sünden bereuen, sich vornehmen, eben sich zu bessern? Ja, und dann kann man die Lossprechung machen. Beichte ist das vergessene Sakrament. Ja, leider.
Lieber Kaplan Tobias, was ist für Sie persönlich der größte Schatz des katholischen Glaubens?
Ja, ich muss natürlich schon sagen, dass ich das Evangelische nicht wirklich gelebt habe. Also den Konfirmationsunterricht fand ich sehr, sehr langweilig. Und das ist irgendwie so wirklich die eingemachten Dinge, die dogmatischen Dinge, Glaubenslehre, der Katechismus, was so wichtig ist, dass man wirklich einfach die Grundlagen des Glaubens kennenlernt. Besorgen Sie sich vom Pater Ram. P.Ram, Pater Martin Ram, Petersbruderschaft, Thalwil bei Zürich, den kleinen Katechismus, lesen Sie mal durch, was wirklich der Glaube ist. Das fängt an mit, wozu sind wir auf Erden, was ist die Heilige, was ist die Beichte oder so. Was ist das Schönste im Glauben? Ja, das Schönste im Glauben ist eigentlich, dass die Liebe Gottes unendlich groß ist. Also Deus Caritas ist, wie der Papst Benedikt mal geschrieben hat in seinem Schreiben, Gott ist die Liebe. Die Liebe Gottes ist unendlich groß. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Schon als ich früher zum Beispiel wirklich ziemlich abgestürzt unterwegs war, ich habe so oft gemerkt, auch im Nachhinein muss ich sagen, dass das Segen und Schutz Gottes ist, wie Gott mich beschützt hat. Also die Liebe Gottes und natürlich, dass dann der liebe Gott Mensch geworden ist, dass wir selber in der Heiligen Kommunion haben. Auch die Engel sind eigentlich super. Maria ist ein Traum. Das rate ich auch jedem. Ein Dienst will zugrunde gehen. Es ist ein alter katholischer Spruch. Servus Marienum quam per ibit. Ein Diener Mariens wird nicht zugrunde gehen. Also wer wirklich der Gottesmutter versucht, die Ehre zu geben, der wird sicherlich nicht verloren gehen. Und es ist halt so wunderschön, Gott ist nicht der große Ampano, der sagt, ich mache alles selbst. In unserer Welt ist ja die Wichtigtum so ein großes Problem. Und in den großen Firmen und jeder will Karriere machen und den Weg nach oben buckeln, unten treten. Gott ist ein Gentleman und Gott, wie auch Jesus eben der Apostel, ja, wer euch hört, hört mich. Und so legt Gott auch sozusagen alles in die Hände Mariens, denn Maria werden. Ohne Maria geht nichts. Und das ist auch wunderschön. Das ist auch wunderschön. Und wenn man das dann hier auch erlebt, auch wie die Leute hier auch, Herzegowina ist hier wirklich ein ganz besonderer Ort. Die Ehrung für Maria ist etwas ganz Schönes.
Allmählich neigen wir uns dem Ende des Berufungsgesprächs zu. Abschließend, was wünschen Sie sich für die Zukunft der Kirche?
Was wünsche ich mir für die Zukunft der Kirche? Ja, wir haben große Probleme in der Kirche. Das ist die Situation. Wir haben auch leider, es wird zu wenig gebetet für die Priester. Jesus sagt, das Mittelalter, Gertrud, nichts gefällt mir so gut. Gertrud von Helfter aus Deutschland, nichts gefällt mir so gut wie das Gebet für lebende und verstorbene Priester. Es wird zu wenig gebetet um Berufungen, was um Berufungen beten soll. Es wird vor allem zu wenig gebetet für die Priester. Viele Probleme in der Kirche, wir haben auch viele Priester, die einfach auch Sachen verkünden, die nicht katholisch sind. Ich wünsche mir einfach, dass die Gottesmutter erscheint, die anerkannte Marienerscheinung. Medjugorje muss keiner daran glauben, das ist ja noch am Laufen. Die anerkannten Marienerscheinungen ist man auch nicht jetzt im Gewissen verpflichtet, daran zu glauben, aber die Kirche hat gesagt, das ist übernatürlich. In La Salette, die Gottesmutter sitzt auf einem Stein bei der Erscheinung und weint bitterlich, weil die Situation in der Kirche so schlimm ist. Die Gottesmutter beklagt sich auch über die Priester. Es steht und fällt mit den Priestern. Der gute Priester führt die Seele in den Himmel, der schlechte Priester führt die Seele in die Hölle. Das ist eine bittere Realität. Ich habe schon von Pfarrern gehört, die einen völligen Unsinn predigen und auch einfach bei Sachen, die eigentlich schwere Sünde sind, und sagen, das ist keine Sünde, das ist keine Sünde. Die Gottesmutter sagt in La Salette einen heftigen Satz, die Priester sind Kloaken der Unreinheit geworden, weil sie den heiligen Zölibat nicht leben. Also, der Priester hat keusch zu leben. Und ich wünsche mir, dass die Kirche wieder katholisch wird, im besten Sinne des Namens. Back to the roots. Ich denke, wir leben in Zeiten, die wirklich an die Anfänge der Kirchengeschichte erinnern. Es gibt viele Priester, die bekämpft werden, fürchterlich. Viele Priester, die man ausschalten will. Es gibt auch teilweise zelebrieren die Priester dann, weil man sie nicht mehr zelebrieren lässt, zelebrieren dann die Priester in den Privatwohnungen. So war es auch, als das Christentum 300 Jahre verfolgt wurde. Da haben wir privat gefeiert. Der Papst Benedikt hat auch mal gesagt, ich vermisse ihn, wie es auch in der Bibel heißt, die kleine Herde, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Wir werden nicht so extrem viele sein, aber der liebe Gott braucht keine Millionen und Milliarden von Leuten, um seine Schlachten zu gewinnen. Denken Sie an die Erzählung vom Elias, dem Propheten mit den Baalspriestern im Alten Testament. Da steht dann der heilige Prophet Elias bitte da mit 500 Baalspriestern und sagt, ja, ich bin der Einzige, der sein Knie nicht gebeugt hat vor dem Baal, also vor dem Dämon, vor dem falschen Götzen. Es wird spannend werden. Ich denke, wir sind in apokalyptischen Zeiten, aber es ist einfach Grund zu großem Optimismus, weil die liebe Gottesmutter auch in Fatima zum Beispiel gesagt hat, mein unbeflecktes Herz wird triumphieren. Sogar meine Schüler, die 13 Jahre alt sind, sagen, ja, so kann es doch nicht weitergehen. Es ist irgendwie auch unter den Menschen irgendwie so ein Gefühl, vielleicht kann man es ein bisschen damit vergleichen, wie damals vor 2000 Jahren, als die Leute gespürt haben, mit diesem Messias, vielleicht kommt er doch mal, irgendwie hat man gespürt, es wird sich was ändern, es wird viel passieren. Und meine persönliche Meinung ist, dass wir genau an so einer Schwelle stehen. Und wenn dann der Triumph des unbefleckten Herzens Mariens, wie sie sagt, gekommen ist, dann ist die Zeit nicht ein bisschen verbessert, aber immer noch verpestet und so traurig, sondern dann ist, denke ich, wirklich eine große Friedenszeit und eine Zeit, die so schön ist, wie wir uns das vielleicht gar nicht vorstellen können. Tapfer sein, nicht herumzweifeln am lieben Gott, das ist, würde ich auch jedem Christen sagen wollen, Gott kann keine Fehler machen. Gott hat noch nie einen Fehler gemacht. Und auch wenn Gott dir mal manches zumutet und wenn du manche Kreuze zu tragen hast, die, die einen größeren Glauben haben, die haben schwere Kreuze. Denken Sie an die Heiligen, da sind manche mit 25 schon gestorben. Heilige Therese von Lisieux, bitte für uns. Die haben auch nicht gesagt, heutzutage zählt man nur noch die Jahre. Wird einer 90 super, wird einer 70 jung, 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 jung. Qualität wird nicht nach den Jahren bemessen. Also, die Eltern von der heiligen Therese von Lisieux, die sind dann auch nicht da ein Jahr lang rumgerannt, sind ja auch selber Selige oder Heilige. Gott, warum hast du mir das Kind genommen? Sie war doch erst 24. Vertraut auf den lieben Gott, Gott wird euch nicht enttäuschen.
Herzlichen Dank für das schöne Abschlussplädoyer und Ihre stärkenden Worte. Herzlichen Dank zum Abschluss unseres Gesprächs. Lieber Kaplan Tobias Hauenstein, würden Sie uns und unsere Hörerfamilie segnen, damit wir im Glauben gestärkt sind und unserem Herrn konsequent folgen und dienen dürfen?
Sehr, sehr gerne. Der Priester soll viel segnen und gerne segnen. Ein netter Kollege hat mal gesagt, segnen, was der Karren hält. Wenn der Priester segnet, segnet Jesus Christus. Und dann Robin aus Frankreich, die große Mystikerin, hat gesagt, das war auch so ein Satz. Nur noch ein letzter Satz. Ich schätze den Priestersegen auch sehr. Wenn ich den Priester segne, treffe, dann sage ich eigentlich auch immer, dürfte ich bitte um den heiligen Segen bitten. Die Marthe Robin aus Frankreich sagt, Priester, ihr wisst nicht, was ihr den Gläubigen vorenthaltet, wenn ihr sie nicht öfter segnet. Die Maria Simmer, wo die armen Seelen sich immer gezeigt haben, hat einen Priester im Fegefeuer gesehen, wo irgendwo die Hand schwarz ist, weil der einfach nicht gesegnet hat. Also, das ist eine der schönsten Sachen im Priestertum, einfach den Segen Gottes wirklich den Menschen eben geben zu dürfen durch Jesus. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Auf die Fürsprache der lieben Gottesmutter, der Friedenskönigin, des heiligen Josef, auf die Fürsprache des heiligen Jakobus, der hier gefeiert wird. Segne und beschütze sie, der allmächtige Gott. Möge ihnen Glaube, Hoffnung und Liebe stärken. Er möge ihnen viel Kraft schenken, den Geist der Unterscheidung und die Gaben und die Früchte des heiligen Geistes. Und alle ihre Anliegen, alle aus den Familien, Lebende und Verstorbene. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Amen. Ein herzliches Vergelt's Gott, lieber Kaplan Tobias Hauenstein, für Ihre Offenheit, Ihre Zeit und die tiefen Einblicke in Ihren Berufungsweg und natürlich auch für Ihren priesterlichen Segen. Vergelt's Gott und möge Gott Ihr Apostolat und Ihre Berufung immer wieder segnen und Ihnen täglich neue Kraft im Wirken des Weinbergs des Herrn schenken. Herzlichen Dank und alles Gute.
Vergelt's Gott, ich bete gerne für alle, die das anhören. Ich bitte Sie, schließen Sie mich auch mit ins Gebet ein und bitte beten Sie für die Priester. Das ist wirklich wichtig. Gottes Segen war mir eine Freude.
Es war für uns auch eine Freude und wir schließen Sie in unsere Gebete mit ein, lieber Kaplan Tobias Hauenstein.
Ewiges Vergelt's Gott. Ade.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.